Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Love and Hate. Und von mir nochmal ein frohes Neues, denn es ist das erste Mal dieses Jahr, dass wir in dieser Runde zusammensitzen. Frohes Neues, Jungs.
Frohes Neues noch nachträglich.
Ey, das sagt man noch nicht mehr. Mir wurde gesagt, nur bis, weiß ich auch nicht, bis Januar. Okay, frohes Neues.
Ich finde, bis dann, bis man sich wieder getroffen hat.
Wir haben schon so richtig Sehnsucht nacheinander gehabt, so ein bisschen.
Ja, ist schon ein bisschen lang gewesen. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind Boogie Down Bass und 12 Finger Down.
Die sind ein bisschen verwirrt, weil ich
in die andere Richtung gezeigt habe. Aber wir zu dritt sitzen wieder bei Love and Hate. Und für die, die es noch nicht gehört haben, das ist das Format, in dem geclashed wird. Denn Chefredakteur dieses Format ist Boogie Down Bass.
Falk Schacht? Ach nee, doch
nicht. Ja, Boogie Down Bass, der zusammen mit Dan ein bisschen die Nachrichten im Netz durchforstet, die ein bisschen links und rechts von dem Zitat Mainstream liegen, wie Bass immer sagt. Also vielleicht nicht genug Scheinwerferlicht bekommen und darum haben wir dieses Format entwickelt.
Ja, oder Formate, die uns einfach wirklich am Herzen liegen.
Genau. Das ist meistens, wenn man ehrlich ist, geht das ja einher damit, ne? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen sind es ja auch mal mehr oder mal weniger auch zeitlose Themen, die uns halt auch immer wichtig sind und die auch nicht in Vergessenheit geraten sollen.
Und deshalb haben wir Love and Hate entwickelt und fangen an mit irgendetwas, was mit Hip-Hop zu tun hat, oder?
Mit Hip-Hop, weil ne, das Hauptmedium oder das geilste Medium, worauf Hip-Hop-Musik erscheinen kann, ist nach wie vor die liebgewonnene Schallplatte, würde ich sagen. Und die Schallplattenindustrie hat ein arges Problem, weil ist als etwas Unfassbares passiert. Nee, unfassbar nicht, weil da ist mein kleiner Held dabei. Es gibt zwei Firmen weltweit und eine Firma in Kalifornien ansässig, die stellt einen Speziallack her, den man für die Schallplattenproduktion oder für die Werkzeuge, um eine Schallplatte später herzustellen, braucht. Die stellen so einen Lack her und diese Firma in Kalifornien ist abgefackelt. The roof is on fire.
Genau, also eine Firma, die heißt, muss mal gucken, wie heißen die hier? Apollo Masters im kalifornischen Banning.
Genau.
Ist komplett abgebrannt.
Das ist bitter, Alter.
Ja.
Vor allem, das heißt ja, dass wenn man gutes altes Soul Brother Vinyl produzieren möchte, dass der Fakt dafür sorgt, dass es nochmal ein halbes Jahr länger dauert, bis man wieder einen Slot kriegt.
Also das ist
definitiv, ja.
Ne, es ist ja genau. In dem Bericht steht 80, also die haben die weltweiten Presswerke angeblich mit 80% waren dafür zuständig, die Lacke zu verschicken zu 80% an die Firmen. Und wenn man das so hochrechnet, die japanische Firma, die kommt angeblich schon nicht hinterher oder chinesisch, nee, die japanische Firma, die hat natürlich auch ein paar Presswerke versorgt. Ist natürlich, es wird mit Sicherheit irgendwo noch ne, Lagerbestände und alles geben und es glaub, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man das nicht, dass die Formel da irgendwie, dass es so schwierig ist in relativ kurzer Zeit. Man muss nur die Chinesen fragen, die machen es in einer Woche. Irgendwie, die schaffen alles irgendwie in einer Woche.
Die haben aber gerade ganz andere Probleme.
Ja. Ja. Aber das ist schon schwierig, Alter. Vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, dass dieser Trend sich ja so krass entwickelt hat, dass Vinyl also ja ständig steigend ist, aber mittlerweile so viel Volumina bekommt, dass es ja bestimmt, ich weiß nicht, die CD irgendwann bestimmt wieder ablösen wird, habe ich was
dazu. Ja, in Amerika war es ja eh schon, da hatten wir glaube ich schon mal auch
ja,
angesprochen.
Ja, das ist schon. Ne? Vinyl ist on top wieder.
Der CD-Verkauf ist ja extrem eingebrochen, beziehungsweise der Vinylverkauf ja die CD-Verkäufe in Amerika zumindest in großen Teilen schon eingeholt.
Das ist schon krass.
Ja, das Problem ist ja, dass dieser Industrie zwar ja so klein ist, dass man nur noch auf so einzelne Fabriken und einzelne Firmen angewiesen ist.
Ist auch ähnlich.
Du gehst also nicht auf die Straße und sagst, entschuldigen Sie, wissen Sie, wo das nächste Presswerk ist? Dann sagt auch nicht einer, ja, gleich hier um die Ecke.
Nee, das ist klar. Es ist ja auch so, dass die Technik, wenn man sich da ein bisschen Nerdshit-mäßig so auseinandersetzt und jeder, der sich da ein bisschen mehr auseinandersetzt, als zu sagen, ohne Platte und sich damit beschäftigt, weiß, dass das schon ein relativ aufwendiges Verfahren ist. Und da geht es auch um Stechel. Es geht um Technik, die schon in den Augen der meisten Leute extrem veraltet ist und dementsprechend ist es wie ein Oldtimer, für den du kaum noch Ersatzteile kriegst. Und welche Firma nimmt das Geld in die Hand, eine Produktionsstätten zu schaffen, wo zu sagen, alte Technik neu hergestellt wird?
Gibt es nicht eigentlich den Plan, oder ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, gerade weil dieser Hype wieder da ist, dass die großen Labels ihre eigenen Firmen kaufen oder aufbauen oder so?
Ja, aber diese kleine Firma, die als Zuliefererfirma quasi für alle Presswerke dient, um diesen Lack anzubieten oder zu verkaufen, wenn die jetzt, sag ich mal, ein weltweites Patent da drauf haben Oder da gibt es die Superformel, einmal reinspucken und keiner weiß es. Ich habe keine Ahnung. Also warum gibt es nur zwei Firmen? Der Vinyl-Hype ist ja nicht erst seit gestern, oder der Vinylverkauf ist ja schon seit ein paar Jahren wieder. Wo ist die dritte, vierte, fünfte, sechste Firma weltweit, die sagt irgendwie, ey, wir möchten das mit anbieten?
Ja, wie du schon sagst, ich meine, der Produktionsprozess ist ja schon sehr aufwendig. Also eine Platte herzustellen ist nicht mal eben, sich eine Maschine hinzustellen. Okay, für einen Hausgebrauch vielleicht, gibt es da so Vinylschneider. Aber wenn du es ganz auf normalem Stile aufziehen willst, dann brauchst du einfach Unmenge an Geld. Und ich glaube, die Technologie ist gar nicht mehr so krass vorhanden, dass man sagt, das ist wirklich günstig, das wiederum in China herzustellen.
Was ich traurig finde, für die Leute, wie, ich sag jetzt mal, wie wir, wie viele andere Leute aus dem Underground, die seit zig von Jahren und seitdem die Platte totgeschwiegen wurde im Mainstream und jetzt wieder einen Hype erlebt. Der Underground hat sozusagen alles am Leben erhalten, weltweit. So, ne? Und dann hat man eh schon wieder gemeckert, dass sozusagen die Slots, die Platte zu pressen, die Presswerke kommen ja auch nicht hinterher. Und dass die großen Firmen, die ein bisschen mehr Geld haben und ein bisschen mehr zu sagen haben in der Medienlandschaft, die sagen, wir wollen das releasen, dann und dann. Ihr kleinen Underground-Pisser, so, ihr müsst leider warten. Ne? Danke, dass ihr uns unterstützt habt 20 Jahre, aber jetzt kommt die große Kohle von den Majors. Und dadurch, dass jetzt der Lack fehlt, ne? Der Lack ist ab, jetzt dauert es noch länger, jetzt kriegen wahrscheinlich Vorzugsrechte, Platten zu pressen, du bleibst auch wieder mehr bei den Majors hängen.
Bestimmt.
Da sehe ich das Problem, dass, wie Nico schon sagt, dass man jetzt entweder hat man wirklich ein großes Loch, wo man reinfällt, dass man erstmal eine Weile irgendwie keiner garantieren kann, dass Platten gepresst werden können. Weiß nicht, wie, vielleicht wie mit dem Coronavirus, wie stark ist das wirklich? Ist da ein großer Hype, der da, alles wird so schlecht geredet? Oder ist es wirklich tatsächlich schlimm?
Na, der eine hier in dem Bericht erzählt ja was von einem Vinylgeddon. Ist das ein neues Wort?
Ja, es ist schon, ich denke schon, also, dass es, es gibt ja eine Alternative. Es gab in den 80er Jahren ja schon eine Alternative, wenn sich da wieder die Nerds, Dan kennt das Wort, Direct Metal Mastering, ja. DMM, da waren früher die Platten noch mit gespickt. Da hat sich, Teldec, glaube ich, von der Teldec kommt das, ist ein Verfahren sozusagen, die Werkzeuge zur Plattenproduktion so herzustellen, dass man genau diesen Lack nicht mehr braucht. Also okay. es gibt ja schon seit Jahrzehnten eine Alternative. Und deswegen finde ich dieses Vinyl-Gaddon, diesen Ausspruch, ich weiß nicht, welche Presswerke noch mit DMM arbeiten. Es hat alles Vor- und Nachteile und viele Enthusiasten, viele Vinylpuristen sprechen immer davon, dass die Schallplatten, die im DMM-Verfahren hergestellt worden sind, nicht so dem Ohr schmeicheln. Man spricht immer von so ein bisschen scharfen Sound. So ein bisschen
harsch. Ja, es ist auch nur, also die sind in der Unterzahl, würde ich sagen. Also dieses DMM-Verfahren ist nicht weit verbreitet.
Hat sich nicht so.
80% der Presswerke bekommen nämlich von dem abgebrannten oder von der abgebrannten Fabrik ihre Zulieferung.
Nee, in dem Bericht steht auch nichts von dem direkten Metallmastering, sondern von einer Alternative. Ja. Ne, aber ich weiß eben, dass es diese Alternative gibt und wer weiß, welche Presswerke sich noch auf dieses direkt Metallmastering spezialisiert haben oder das parallel anbieten. Die sind natürlich für erstmal auf eine gewisse Zeit die Gewinner der Geschichte.
Ich kann mir vorstellen, dass sie sich jetzt schon nach ein paar Alternativen umgeschaut haben, weil wenn es wirklich zum Vinyl-Gaddon jetzt erstmal kommt in der nächsten Zeit, dann hat man natürlich auch seine Kunden, die man ja nicht enttäuschen will.
Seit Jahren gibt es ja, es kommt ja wahrscheinlich auch jetzt wieder auf, seit ein paar Jahren gibt es ja ein, zwei Firmen, glaube ich, aus der Schweiz tatsächlich, die versuchen ja das Vinyl 2.0 quasi, irgendwie ein anderes Verfahren, auch eine Platte, die da abgespielt wird oder auch mit Laserabtastung oder wie auch immer, aber auf nicht mehr dieser ganz, ganz klassische Weg, weil man einfach weg will von dieser museumsreifen Technik. Man sieht jetzt anhand dieses Vorfalls, ne? Es kann mal arg in die Hose gehen.
Ja, es gibt ja, vor ein paar Jahren hat man, glaube ich, auch das mal als Thema gehabt bei Love and Hate oder irgendwo anders. Auf jeden Fall gibt es einen Plattenspieler, der mit einer Lasertechnologie die Rillen abtasten soll. Also
so gar nicht mehr mit Nadel, ne?
Das heißt, Nadel,
da ist irgendwie eine Rille drin und man erkennt halt die Unebenheiten und das wird dann neu.
Das ist schon so der erste Schritt in so die digitale Vinyl-Revolution.
Aber ja, traurig genug. Also traurig und scheiße, ne?
Ich wollte gerade fragen, das ist doch eigentlich eher etwas, was euch doch wehtun muss, wenn auf der anderen Seite auch an dieser Stelle der Fortschritt und damit vielleicht durch die technischen Möglichkeiten auch die Verbesserung der oder Optimierungsarbeiten am Prozess irgendwie so den Charme nehmen, oder?
Definitiv. Ich glaube, die einzigen, die sich freuen, sind wahrscheinlich die Umweltschützer, die sagen, okay, jetzt haben wir weniger Plastikmüll.
Ja, oh gut, aber
Vinyl, weiß ich nicht. Man muss ja sagen, Vinyl ist ja eigentlich auch eine Umweltbelastung.
Ja gut, in der Regel steht sie kiloweise wie hier neben mir in irgendwelchen Regalen und
vielleicht jetzt nicht.
Sorgt dafür, dass die Baustruktur von Häusern und irgendwelchen Wohnungen...
die Statik von
also
von
ich bin Wohnung. Mir ziemlich sicher, dass in deiner Wohnung die Statik hier auf jeden Fall problematisch
ist. Ja, ich glaube, mehr Platten dürfte ich mir...
Aber durch die Vinyl Wall kannst du auf jeden Fall deine Energiebilanz besser machen und deine Heizung nicht mehr so aufdrehen.
Stimmt auch wieder, hau wieder einen Punkt. Ja. Die einzige Frage, die mir... Ich habe euch die ganze Zeit zugehört. Die einzige Frage, die mir dabei übrig bleibt, ist... Für die nächste Soul Brothers Scheibe, ne? Habt ihr die Bestellung schon aufgegeben, obwohl ihr noch nicht mal produziert habt?
Hätten wir aber machen sollen.
Ja, ja, dass die 2022 rauskommt oder so?
Das ist ja zum Beispiel was kein Presswerk macht, ne? Wenn man weiß, wir sind jetzt gerade oder man ist als Musikschaffender, als Produzent, ist man gerade in dieser Phase und sagt, ja, ich denke mal, wenn wir so weitermachen, können wir das Master fürs Presswerk in 2 Monaten abgeben. Ich mache schon mal einen Auftrag klar. Mhm. Das macht kein Presswerk mit. Ne? Die wollen denn direkt sozusagen das Audiomaterial haben.
Die Schweine.
Außer bei kleinen Unternehmen oder kleinen oder Privatleuten ist das nicht anders. Ich gehe davon aus, dass bei großen Majors, die haben eh ihre Vorgaben und wissen, pass auf, im Herbst kommt das und das Album, blockt mir mal einen Termin, aber... Ja, da haben die Kleinen halt immer das Nachsehen, leider.
Heißt aber auch, dass wir The Thing weiterhin auf Tape machen und nicht auf Vinyl.
Ja, fürs Tape gibt's, glaube ich, nicht sowas wie den Lackschnitt. Ne, das ist ja der berühmte Lackschnitt.
Die spielen wir die Tapes halt selber.
Ja.
So.
Aber Tapes ist auch ähnlich. Ich habe jetzt auch letztens erst wieder ein Tape gekauft und habe das teilweise restauriert und ein bisschen gereinigt. Und so ein Tape hat
ja. Du hast auch echt keine Hobbys, ne? Alter Schwede.
Vielen Gruß an Marwan, der mir auch wieder einen ganzen LKW voller Plattenspieler zum Reparieren vorbeigebracht hat. Also nur mal so am Rande. Gruß raus.
Schöne Grüße, Marwan.
Gruß an Vinylism.
Jungs, wir reden hier jetzt schon so lange darüber. Ich glaube, wir spielen mal Mucke. Sonst wird
Dan war dieses
Mal verantwortlich. Das ist ja eine reine Redesendung hier.
Aber echt, ey, Dan, du warst diesmal, hast mich unterstützt und hast ein paar coole Tracks rausgesucht.
Also meine erste Reaktion war, ich habe einfach gesagt, als ich diesen Artikel gelesen habe, oh no. Und dann dachte ich mir,
Ich dachte hier so, The Roof is on Fire, aber das wäre sehr, sehr sarkastisch. Das wäre
Sarkasmus pur. Ah. Nee, ich habe einfach gesagt, oh no, und so heißt auch der Song von Capone aus der Queensbridge, New York City.
Sehr gut.
Los geht's, Love and Hate. Backspin. Sind wir schon wieder drauf? Geht schon wieder weiter?
Es geht weiter.
Das ist Love and Hate mit Nico, Dan und Bass. Und einer langen Ausführung über Vinyl, die ich sehr spannend fand. Deswegen habe ich mich auch sehr zurückgehalten. Jetzt geht's um
Hip-Hop.
Ja, Nachlassenschaften, wie heißt das? Museum. Irgendwas. Scheiß Überleitung, fang an.
Memorabilien?
Ist
das schon
sowas
eigentlich?
Memorabilien.
Aber ihr könnt euch ja dran erinnern, das ist ja noch gar nicht so lange. Wir hatten ja schon mal das Thema Hip-Hop-Archiv in Heidelberg. Wo wir schon mal drüber das angerissen hatten, weil das in den Medien kursierte, dass Torch mit der Stadt Heidelberg oder Torch angesprochen wurde. Konstellation, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, dass da ein Hip-Hop-Archiv entstehen soll in Heidelberg und Torch sich auch bereit erklärt hat, vieles seiner Memorabilien und seiner privaten Sammelstücke der Stadt Heidelberg zu überlassen. Was dann da später draus wird, weiß man nicht, aber auf jeden Fall ist der erste Grundstein gelegt, denn Torch bzw. Tony L. in Vertretung für Torch hat einen ganzen kleinen Laster oder einen kleinen LKW mit Fundstücken von Torch dem Heidelberger, der Stadt Heidelberg, dem Stadtarchiv übergeben. Jetzt ist es also wirklich einen Schritt weiter. Es gibt schon eine ganze Menge Zeugs aus dem Hip-Hop-Fundus von Torch und Tony L., der registriert, gesichtet, katalogisiert wird, dann wohl in nächster Zeit. Und dann guckt man, was man damit wirklich macht.
Ich finde es sehr, sehr geil. Vor allen Dingen, weil man damit auch einfach nicht unter den Tisch wirft, was für jetzt ja schon fast 40 Jahre Jugendgeneration in Deutschland das für einen Stellenwert hatte. Ich selber habe ja im Kleinen früher auch schon angefangen, im Prinzip auch seit Anfang der 90er, sammle ich jeden kleinen Futzel, den ich irgendwie habe. Ich habe nie Texte geschrieben. Also in Stuttgart war doch, glaube ich, das Textbuch von Vasi ist doch, glaube ich, da auch irgendwie in Stuttgarter Museum aufgenommen worden. Hier jetzt der nächste Schritt, dass sie anfangen, diese Sachen so zu archivieren und auszustellen.
Aber jeder, jeder Hip-Hop, also nicht jeder, aber viele, ich kenne, in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis gibt es extrem viele Oldschooler und Hip-Hoper, ich ja genauso, die ihren kleinen, entweder ihren kleinen Hip-Hop-Schrein, nenne ich ihn mal, haben und ihr kleines Regal oder ein großes Regal, also ich möchte keinen Namen nennen, aber da, wo sich alles tummelt, ne, ob es die alten Mützen sind, die alten Kangles, die alten Goldchains, die Namebells, alte Sprühdosen, ich habe mein altes erstes professionelle DJ-Mischpult zu Hause aufgebahrt, und huldige, all sowas, ne? Und genau solche Dinge, und ob Sketchbücher sind und allgemeine, Nico sagt irgendwie Lyrics, irgendwie, die irgendwo in irgendwelchen Ordnern nur rumlagen und jetzt irgendwie alles, tausend Dinge, die man den Hip-Hop begleitet haben
über die Jahre. Ich habe immer so einen Schuhkarton angefangen zu sammeln, wo ich so Flyer gesammelt habe, wo ich aufgetreten bin, wo ich aufgelegt habe oder so. Backstage-Pässe, habt ihr das auch mal gehabt?
Ja,
oder
klar.
So Backstage-Pässe aufbewahrt von so ganz speziellen Veranstaltungen?
Ich sammle alle.
Gibt ja alles, ne? Ob es Bücher sind, alles. Aber es ist super, dass es, ne? man will ja auch die Geschichte zum Leben erwecken, wie es in dem Artikel auch geschrieben steht. So.
Und vor allen Dingen, macht euch mal eine Sache klar, ich war mal in so einem Schloss, da war auch ein Museum von dem Schloss, irgend schönes Schloss, irgendwann von irgendwas, irgendwelche Zeit, egal. Und dann steht da irgendwie ein Becher und dann steht da irgendwie ein Schuh noch von damals, den sie gefunden haben. Und das ist natürlich da alles spannend und toll, weil das 300, 500, 700 Jahre alt ist oder so. Aber der Effekt ist hier relativ ähnlich, weil für eine Generation ist nostalgisch spannend ist. Und wenn wir uns jetzt wahnsinnig darüber freuen, keine Ahnung, irgendwie ein Beatles-Buch oder sowas zu sehen, was 60 Jahre, weil da Geschichte geschrieben wird, ist für irgendjemanden natürlich auch hier Geschichte geschrieben worden. Und gerade Heidelberg ist dafür ein guter Ort.
Ich finde das spannend, weil vor gar nicht allzu langer Zeit hatten wir uns auch über das Hip-Hop-Museum in New York unterhalten, auch in einer Love-and-Hate-Folge. Und ich bin mir noch ziemlich sicher, dass ich da irgendwo euch mal gefragt hatte, könntet ihr euch ein Hip-Hop-Museum in Deutschland vorstellen?
Das hatten wir ja, auch. Auf jeden kurz Fall. Also ich wünsche mir ein Hip-Hop-Museum. Achim Walter hat das, glaube ich, mal so ein bisschen in Berlin versucht. Ich weiß gar nicht, was da jemals so richtig draus geworden ist.
Gute Frage, weiß ich auch gar nicht.
Auf jeden Fall, aber wir sind noch lange nicht in Heidelberg sind wir leider, oder ich hoffe, es wird mal ein Hip-Hop-Museum drauf. Wir sind ja erstmal bei Sachen, die zur Hip-Hop-Kultur gehören und die über Jahre gesammelt wurden, die ein Leben lang Torch und Tony L. begleitet haben oder Torch in erster Linie, die ja dem Stadtarchiv zur Verfügung geht. Und was das Stadtarchiv und die Stadt Heidelberg später draus macht, ich hoffe, sie machen für ein Hip-Hop-Museum drauf, frei zugänglich. Für
auf jeden Fall ein erster Schritt.
Also frei zugänglich, sozusagen Hip-Hop.
Für mich ist das der Grundstein, so der erste Grundstein.
Ich würde mich natürlich freuen, wenn es vielleicht natürlich in der Stadt Heidelberg da so den Heidelberger Raum gibt, aber dass so ein Museum, wenn das vielleicht hoffentlich mal in Heidelberg stattfindet und ansässig ist, dass man natürlich auch Deutschland oder europaweit da Sachen ausstellen kann, um das ganze Thema Hip-Hop in Deutschland oder Europa zu präsentieren.
Ja, ist die Frage, was da die Relevanz ist und so. Ne?
Nur die Intention dahinter auch, ne? So ein bisschen, was Heidelberg damit möchte oder bezwecken will.
Bei Heidelberg finde ich super. Ich denke mir so im Ganzen, dass es natürlich dann auch etwas ausufern kann, weil jede Jam in Toaster Globe hat ihren eigenen Flyer gemalt.
Ist schon mal cool, wenn es auf Heidelberg beschränkt ist. Also wenn genau. Das, wenn man sagt, so Heidelberg als Kern der Hip-Hop-Kultur, als so ein bisschen als Urknall, wenn man das vielleicht sogar so betrachten möchte, wo wirklich sehr viel geballt passiert ist, ist schon ganz, ganz nice, wenn man da Geschichte anfassen kann. Man kann viel googeln, man kann viel lesen, man kann viel hören, aber irgendwie dann irgendwo hinzugehen, wie du schon gesagt hast, Nico, in einem Schloss, wo man dann direkt mit eigenen Augen auch was sieht, vielleicht sogar auch anfassen kann und so irgendwie so ein Man riecht und fühlt und schmeckt das dann irgendwie anders, so die Geschichte.
Ist ja, genau. Also ich freue mich wahnsinnig drüber. Ich möchte auch unbedingt hin. Ich bin auch gespannt. Da wird ja bestimmt auch viel zelebriert drumherum, was dann wieder ein schöner Moment ist, um was zu feiern. Würde sich auf jeden Fall lohnen. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, denn in Hamburg gibt es auch genug Gründe, um Museum aufzumachen. Wir müssen halt irgendwie dann aufpassen, wie wir Love and Hate und Talking with the B-Bass machen wollen, wenn Bass dann da im Museum ausgestellt wird.
Achso, wenn ich ausgestopft im Museum stehe.
Ja, genau.
Aber es gab ja schon mal...
Oder beruflich dich da hinstellen musst.
Es gibt
so.
Ja, ich glaube, das Pop- und Rock-Museum in Gronau, sagt euch das was? Gronau ist das, glaube ich, im Weg zur holländischen Grenze.
Yeah.
Da gibt es das Pop- und Rock-Museum. Darf nichts Falsches erzählen, ich setze mich immer so gerne in die Nesseln. Aber da gab es ja, ich glaube, die war nur temporär, eine Ausstellung, wo es auch um sowas ging, um Hip-Hop in Deutschland und um Rap-Musik in Deutschland. Da hatte federführend auch Rick Ski hatte da seine Finger im Spiel oder wurde da gefragt und hat das alles ein bisschen organisiert. Da gab es so eine Ausstellung, das gab es dann eben schon mal, wo dann eben auch der Akai, alte Akai-Sampler von den Stieber Twins und sowas ausgestellt wurde und sowas. War auch schon ganz nice so.
Ja, die gewisse Nostalgie. Auf der anderen Seite, da bin ich wieder bei meinem Museum da im Schloss und ich mir den Schuh angeguckt habe und gedacht habe, ja, das ist ein Schuh. Und ja, das ist ein Becher. Und dann, wenn ich mir denke, ja, das ist ein Sampler. Oh, guck mal, das ist ein Buch. Also man braucht schon sehr emotionale Bindung, damit es auch wirklich cool wird, glaube ich.
Ja, erst dann erkennst du ja auch die History und diese ganze Legacy, die diese ganzen Sachen dann mit sich bringen. Und für so Außenstehende ist das halt nur ein Objekt. Ja,
komm, wir waren in New York auch in dem Museum, wo es um den Rundgang ging. Da waren wir auch im Museum und hatten wir so einen Host, der uns das erzählt hat, wie das alles so ablief. So, ne? Also ist schon gut, wenn es so Rundführungen gibt und jemand, der wirklich was dazu zu sagen hat, ne?
Wir haben ja letztes Mal Hush-Tours gemacht, fällt mir gerade auf. Ne? Wir fahren ja wieder nach New York, das können wir schon mal erzählen.
Genau.
Während du jetzt den nächsten Song anspielst, mache ich mal Google auf und suche uns mal eine nächste Hush-Tour aus, die wir dann ausprobieren werden.
Und diesmal muss auch Grandmaster Cass mit dabei sein.
Ja, das wird ewig passieren. Welche haben wir letztes Mal gemacht? Das war Harlem, ne?
Harlem, ja. Und in Brooklyn haben wir so eine
Graffiti-Tour gemacht. Oder wir versuchen Kool Herc direkt zu connecten. Ganz
oder einfach. Wir machen das. Aber wenn das nicht klappt, suche ich mir jetzt eine Hush-Tour raus. Ich meine, kennt ihr Hush-Tours? Googelt das, großartige Tour in New York. Jetzt gibt's Mucke. Auch aus New York?
Ja, auch aus New York. Der gute Guru von Gangsta hat nämlich ein cooles Album, Jazzmatazz Volume 2, rausgebracht. Zweites Album von ihm unter seiner Jazzmatazz-Riege. Und der Track heißt Respect the Architect. Und da gibt es einen coolen Remix zusammen mit Bahamadia.
Auf jeden Fall gut gewählt, mein Lieber. Das ist Love and Hate mit Nico Dan und Bass. Backspin. Love and Hate mit Nico Dan und Bass und dem nächsten Thema auf der Liste. Und dazu kleine Einladung von mir. Ich kann euch schon mal ankündigen, ich habe schon wieder vergessen, Bass, wann du Geburtstag hast. Bei Dan kann ich es mir mal merken, weil das die Zeit ist, in der wir immer nach New York fliegen
wollen. Ich nulle. Wusstest du das eigentlich?
Ja, wann nullst du? Sag mal.
Ich nulle.
Ich also, du willst das nicht öffentlich sagen, ne?
Aber es ist.
Ich bin Widder.
Demnächst, ziemlich demnächst.
Ich bin ein
dickköpfiger Widder.
Pass mal auf, und damit ist die Einladung hervorragend, denn beide haben Geburtstag und Base nullt.
Ja, 30 werde ich.
Und ich würde an dieser Stelle öffentlich versuchen, Dan, vielleicht kannst du das anleiern, vielleicht ein Crowdfunding für ein Geburtstagsgeschenk für Base anleiern. Ja. Denn du hast da was rausgesucht, wo wir sammeln könnten.
Ich habe was rausgesucht, aber es kann sein, dass das vielleicht für Puristen nicht das Richtige ist, weil da weiß ich nicht, wie Base so tickt. Aber auf jeden Fall geht es um unsere geliebte SP-1200. Diese alte Kiste, mit der wir immer noch Beats bauen und die wir ja auch bei unserem The Thing-Projekt ja auch zelebriert auch und eingesetzt haben.
Aber auch eine Kiste, wo wir jeden Tag aufs Neue Angst haben müssen, wenn wir sie einschalten, dass Rauch rauskommt und sie dahin geschmolzen
ist. Wir haben vor einigen Jahren haben wir gesagt, irgendwann kommt bestimmt der Tag X, wo alle die SP einschalten wollen und es dann nicht mehr geht, weil irgendwelche Kondensatoren oder Chips einfach.
Genau, es ist einfach so. Also es ist ja eine Synthesizer-Krankheit oder so von so einem Geräten, dass irgendwann die Bauteile, die da drin sind, einfach wirklich abrauchen.
Aber genau, damit das nicht passiert, gibt es jetzt nämlich ein Making-Over sozusagen.
Onkel Dave
Rossum, einer, der bei dem Hersteller von der SP-1200 am Start ist, glaube ich sogar der Geschäftsführer, glaube ich, er und sein Team haben auf jeden Fall so ein Service angeboten, womit du deine alte SP-1200 für ein klein wenig Kleingeld ein bisschen updaten kannst. Da kannst du wirklich, glaube ich, von allen Federn und allen
Update für Outteilen, also Runderneuerung ist für das bessere Wort. Ja, ne? Es wird ja die alte SP genommen und
wird einfach komplett nochmal ausgehöhlt.
Ja, getuned ist es ja schon ein bisschen getuned, aber sie wird einfach nochmal so frisch gemacht, dass man an 20 Jahre Ruhe hat. So.
Also wir können nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also die SP-1200 gibt es jetzt seit 33 Jahren, 87 kam die auf den Markt.
Das ist ja 35. Jubiläum.
Die SP-12 kam ja 85 auf den Markt. Das ist ja die erste Version. Die hatte ja nur 1,5 Sekunden Samplezeit. Dann gab es noch eine SP-12 Turbo. Die hatte dann 5 Sekunden Samplezeit und dann dachte sich, Emo, komm, wir drehen mal durch und bauen mal die SP-1200 mit sage und schreibe 10 Sekunden Samplezeit. Und das ist auch noch so die Kiste, die halt so von vielen Nerds auch immer noch benutzt wird und die auch eine sehr, sehr wesentliche Rolle gespielt hat in der Hip-Hop-Produktion selbst. Emo hatte mal in einem Interview erzählt, dass sie mit diesem Erfolg auch überhaupt gar nicht gerechnet haben. Sie wussten halt nicht, dass die Hip-Hop-Heads halt so kreativ sind und sich die Kiste so zunutze machen, dass du halt komplett damit deine Beats bauen kannst. Ne? Die Kiste ist ja sehr, sehr stark limitiert aufgrund des geringen Speichers, aber bietet auch den Vorteil, dass du komplett damit deine Beats fahren kannst. Also sozusagen wie so der Vorgänger von der MPC. Kann man das so ein
bisschen beschreiben. Es war auf jeden Fall eine beliebte Kiste. Also die Leute, die damals eine SP benutzt haben, da hat man ja nicht gesagt, geil, ich benutze die kann das und die macht das und die hat so einen geilen alten Sound. Man hat diesen Sound einfach so genommen, hat ihn aber auch irgendwie dann wertgeschätzt und hat den lieb gewonnen, auch diesen dreckigen Sound, diesen Underground New York Boom Bap Sound. Man wollte ja nicht clean klingen wie irgendwie so eine Disco-Pop-Produktion. Das war schon cool. Es war aber damals ja nicht bewusst, das war einem ja nicht so bewusst. Das ist ja erst in diesem Retro-Hype und Retro oder über die Jahre natürlich. Hat man gemerkt, ey, die macht genau den Sound, wie wir brauchen. So, man hat sich irgendwie, haben sich da so Sample-Praktiken herausgestellt und sagt so, Alter, damit kriege ich genau so einen Shreddle-Sound hin, wie wir mal wollten, oder leider müssen wir mit diesem Shreddle-Sound leben, damit wir ein bisschen mehr Sample-Zeit haben oder sonst was. Und dann hat sich da ja auch aus dieser Klangästhetik, aus diesem Dirty-Sound hat sich ja ein eigener Stil quasi entwickelt. Und jetzt in der heutigen Zeit hat man auch dann einfach immer wieder oder auch schon in diesen ganzen Jahren danach, die dann so kamen, sind die Leute auf diesen Zug aufgesprungen und sagt, wie kriegen wir diese alte Dirty Klangästhetik hin mit unseren modernen Samplern und Softwareprogrammen, kriegen wir das gar nicht hin. Und dann ist man ja immer wieder auf die berühmte alte SP gekommen. Ja. So, ne? Und
ja, wie gesagt, also Emo hat damit auch selber nicht gerechnet in dem Interview. Und die sind natürlich auch erstaunt, dass es immer noch so viele SP-User gibt, die trotz des Jahres 2020 immer noch Musik mit so einer alten, 35 Jahre alten Kiste bauen. So.
Ja, aber zurück zum Punkt, ne? Ja. Overhaulen, also neues Gehäuse, neues Slider, alles, was so angetouched wird, alle beweglichen Teile, Display, alles, was so ein bisschen unter Einfluss des täglichen Arbeitens damit irgendwie unter Mitleidenschaft geraten und irgendwie so abnutzen, wird ja irgendwie erneuert, gerefreshed, gereinigt und was auch immer, also eher rund erneuert die ganze Kiste. Aber zu einem echt stolzen Preis. Und das drückt mir echt eine Träne aus dem Auge. Aus beiden sogar.
Ja, $7,500 kostet das Ganze. Da haben wir haben so eine SP1200 Soul Brother Only WhatsApp-Gruppe. Da haben wir das ein bisschen mit diskutiert. Und dann meinte der eine Kollege, nee, dann hole ich mir lieber zwei Gebrauchte für den Preis.
Eine gut erhaltene Gebrauchte kriegst du so für 4.500, ja. Dollar, D-Mark, Euro. Nee, D-Mark nicht mehr, wir sind woanders. Aber jo, 5.000 Euro oder Dollar, so gerade in welchem Kontinent man sich befindet.
Das ist schon bitter, oder?
Ich muss aber sagen, für mich, also ich bin auch eher so auf Purist unterwegs. Ich glaube so, wenn ich meine SP, ich habe ja zum Glück zwei, so, wenn ich eine davon wegschicken würde und ich wüsste, da wird jetzt einer irgendwas neu einbauen, dann, ich weiß nicht, das wäre nichts für mich. Entweder,
ich hab noch nicht so richtig
like the real thing. So. Ja, und ich meine, ich sträub mich ja schon davor, da so ein anderes digitales Diskettenlaufwerk einzubauen, so ein SD-Kartenleser. Selbst da habe ich schon Probleme.
Ich bin da voll bei dir und ich kenne beide Seiten der Medaille und ich weiß, dass die Leute darauf flashen und sagen, ein bisschen Modernität da rein oder Speichersicherung, so also ein bisschen Sicherheit, seine Beats zu behalten. Ne? So ein Diskettenlaufwerk kaputt oder Floppy macht Fehler, die Diskette ist ja auch sehr anfällig. Aus heutiger Sicht würde man sagen, Alter, mit sowas, das ist ja total anfällig. Wenn ich überlege, dass unser guter Kumpel Glamalicious aus München seine SP quasi aufgebohrt hat, aufgesägt hat, um da irgendwie was einzubauen, das Gehäuse quasi in unseren Augen verschandelt hat. So, nein.
Also ich bin nicht so auf diesem Frankenstein Flavor unterwegs. Ich mag meine Sachen einfach lieber pur.
Aber ist schon krass. Also 7.500 Euro, das ist für mich schon die Packung Hate. Ich meine so, es wird viel gemacht und die Kiste ist echt in Schuss, aber das ist echt viel Geld und ich steig da noch nicht durch. Du musst, glaube ich, du kannst auf eine Liste oder wirst bevorzugt,
wenn du deine eigene
alte, verbrauchte oder abgenutzte Kiste einschickst und die wird dann quasi wieder fit gemacht. So wie bei, so ist auch Exhibit bei, der dann irgendwie mäßig sagt, hier, Pimp My Ride. Wir nehmen dein Auto. Genau. Und
das wäre eine ganz geile Idee eigentlich für so ein Format. Wenn dann immer so ein Nerd mit seiner SP1200 am Arm da in den Raum kommt und dann so Spotlight und so, bei $7,500 muss das schon drin sein, oder?
Ja, das Problem ist nur, natürlich sind die Ersatzteile auch sehr limitiert. Also man kann nicht einfach da wie bei allen großen Läden im Netz was bestellen und dann sagen, okay, ich krieg das auf jeden Fall innerhalb der nächsten 2 bis 4 Wochen, sondern es ist wirklich limitiert. Man muss sich da auf der Seite von Rossum Electronic, also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, rossum.com, einfach mal vorbeischauen. Und da gibt es dann so ein Formular, das muss man dann eintragen, was für eine SP man hat, in welchem Zustand die ist, was eventuell kaputt ist oder was eventuell noch sehr, sehr gut läuft. Und dann hat man einen Überblick. Und dann ist es aber auch nicht sicher, dass man quasi dann diese, ich frage mich trotzdem,
wenn wir hier bei Love and Hate sind, ist das jetzt Liebhaberei, Nerdshit oder ist das irgendwie trotzdem irgendwie auch ein Versuch, jemanden ein bisschen oder ein bisschen mehr als nur also Geld aus der Tasche zu ziehen? So?
Also sagen wir so, dazu müsste man wahrscheinlich mal ziemlich genau herausfinden, was das genau die 7500 denn doch kostet. Oder stecken da $5,000 Service drin und
ist der Aufwand gewährleistet?
Aber bei angefangen bei dem, wenn du sagst, der Typ war überrascht davon, dass die Hip-Hopper so kreativ sind und solche Sachen machen und er dadurch oder die ja bestimmt ziemlich reich dadurch geworden sind und sich jetzt denken, okay, jetzt sind noch genug Idioten dabei und die sind jetzt ja noch reicher, jetzt holen wir uns noch mehr Geld.
Das war mein erster Gedanke. Mein zweiter war dann aber auch, okay, die Ersatzteile, die findest du halt nicht wie Sand am Meer. Du kannst dich bei allen großen Online-Häusern SB1200 Ersatzteile eingeben und dann kriegst du das alles für ein paar Cent
hergeschmissen. Aber das wird über die Firma von Dave Rossum gemacht.
Das ist dann wiederum so die Frage, okay, hat er nicht doch noch irgendwo eine Lagerhalle, wo er den goldenen Schlüssel jetzt aus dem Tresor rausgeholt hat und jetzt doch noch mal ein bisschen absahnen will.
Oder die haben die alte Lagerhalle wieder entdeckt irgendwo in der Wüste von New Mexico und sagte, ach du Scheiße, was haben wir hier noch liegen?
Ja, das kann sein. Also man steckt da nicht drin. Also wir können ja auch nichts vorwerfen.
Im Zuge dessen, also das ist ja irgendwie, man könnte ja auch Butter bei der Fisch, man könnte das alles sein lassen, sagt ESP, ne, wir sind in einem anderen Zeitalter, ist auch nicht mehr so der Zeitgeist, aber natürlich haben wir eine Retro-Welle und so einen Retro-Hype, einen Lo-Fi-Hype, ja. Ne, und da springt man vielleicht auch auf, wenn die Möglichkeit sehen als Unternehmen, wir möchten das den alten Puristen anbieten, genauso was jetzt gerade auch so mit Software- und Hardware-Emulation angeht, da kriegst du das ja auch mit, das ist so eine SP-1200 Software-Emulation ist jetzt am Start. So, ich weiß noch gar nicht, ob die aus der Beta-Phase raus ist. Im Februar, März war ein ESPi 1200 irgendwie. Da gibt es eine Firma in Frankreich und es gibt den Brad Holland aus Florida, der quasi im Sinne der SP1200 eine Kiste nachbaut und noch ein paar andere Entwickler, die so. Also es passiert in diesem Lo-Fi und alles um die SP, um den heiligen Gral SP passiert eine Menge für die Beatbauer. So.
Ist aber auch irgendwie doch ganz logisch. Und ich bin, weil du ja die Love-and-Hate-Frage gestellt hast, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Und ich glaube, ich bin, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, bin ich bei dir, Dan. Also ich finde, wenn man schon Dinge benutzt, die vor 35 Jahren aufgebaut wurden, dann ist der technische Fortschritt in dem Punkt scheißegal, weil du willst es ja benutzen, weil du es so haben willst wie vor 35 Jahren und diese Challenge haben. Das ist ein bisschen so, klar kann ich Tetris heute auf der PlayStation 5 in High Resolution spielen oder ich spiele es einfach auf dem fucking Game Boy von 1990 oder was oder 80 irgendwas und es ist klein und pixelig, aber das ist der Effekt, den ich haben will. Und deshalb bin ich bei Team Hate.
Check.
Und ich
boom. Auf jeden Fall. Das ist auch, mit alten Autos, ne? So ähnlich. Ne?
Ihr kriegt keinen Konflikt heute mit mir. Ich bin viel zu smooth.
Du bist piesig drauf heute.
Ich höre euch zu und ich bin piesig drauf.
Hier müssen wir mal sehen.
Das ist halt wie ein Oldtimer. Packst ihn in die Garage und dann kommt da kein Porsche raus. Das will natürlich keiner, der einen Oldtimer fährt.
Nee, so. Du baust ihn auch nicht. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ich mache das Beste. Nach außen hin sieht es wie ein altes Ding aus und innen ist das super Teil. Aber ich kenne auch ein, zwei Oldtimer-Fahrer, die sagen, ey, das ist zwar ein Sportwagen, aber ich hab hier eine Starrachse und ich habe keinen Bock auf. Ich hab Trommelbremsen vorne und hinten und eine Starrachse. Das war ein Sportwagen, aber das verhält sich nicht wie ein Sportwagen aus heutiger Sicht. So.
Ja, aber wisst ihr, was der nächste entscheidende Faktor ist? Wir müssten mal abwarten und mal herausfinden, wer wirklich das Scheißgeld ausgibt.
Ja, das wird keiner so richtig erfahren. Doch, wirklich in den sozialen Medien wird der ein oder andere mit Sicherheit posten. Guck mal, was ich mir geleistet habe.
Wir werden das auf jeden Fall in unserer WhatsApp-Gruppe erfahren. Da sind einige SP-Nerds dabei, die haben, glaube ich, so einen Suchfilter eingestellt und sofort 5 Sekunden, nachdem irgendwas mit SP1200 im Netz veröffentlicht wird, haben sie es auf dem Schirm.
Dan, du bist ja für die Tracks verantwortlich heute. Ich hoffe, jetzt kommt irgendwie so eine richtige SP1200-Keule.
Ja, natürlich. Ich habe nämlich einen etwas neueren Track rausgeholt von Pete Rocky, auch ein ehemaliger SP1200-User. Zusammen mit Sky Zoo hat er nämlich ein Album rausgebracht, Retropolitan. Und da ist ein Track drauf, der heißt It's All Good. Und der soll in den 90ern von Pete Rock mit der SP1200 gebaut worden sein. Und er meinte auch in einem Interview, er hat so gut wie nichts an dem Beat verändert. Also SP1200-Flavor pur.
To the fullest.
Yeah. Und Bass macht Überleitung. Wir rollten in Tränen die Wange runter. Bis gleich. Backspin. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Radiosendung hört, ob ihr die ganze Zeit wie ich auch dauerhaft hier eine Stunde lang immer mit dem Kopf nickt, weil es die ganze Zeit so abgeht. Wenn ihr den Podcast hört, tut es mir sehr leid, denn die Songs sind wirklich, also es ist immer wie eine Reise in die 90er, hier mit den Jungs zusammenzusitzen bei Love and Hate. Mein Name ist Nico, Dan und Bass sind bei mir.
Yeah.
Und das nächste Thema bringt uns jetzt sogar noch ein bisschen weiter zurück. Also ich sitze jetzt quasi in den 90ern irgendwo in New York in der U-Bahn.
Nee, 80er,
ja,
70er.
Lass mich doch mal meine Anleitung fertig machen.
Ach so,
Quatsch will ich immer dazwischen. Ich sitze in den 90ern in der U-Bahn in New York und gucke mich so ein bisschen aus dem Fenster und denke mir so, ja, Digga, Graffiti ist auch nicht mehr das, was es mal war. In den 80ern war das geiler. Und jetzt kommen die 20er und sie sind wieder da, die Trains.
Yeah. 1+ für die Überleitung.
Dankeschön. Und wenn, guck mal, das ist nämlich der Punkt, den
ja,
wir
immer
klar machen
müssen.
Ja, ich
halte mich ja schon zurück, ey, weißt du.
Base, ich weiß, du bist auf einem sehr guten Weg, Chefredakteur von Love and Hate, Überleitungs, ich würde sagen, eine solides Bundesliga-Mittelfeld der Überleitung. Aber du spielst hier immer noch mit der Champions League, Jürgen, ne?
Oha. Ja, haust aber einen raus jetzt. Ja, so.
Mann, bist du wie bei Wichtig ist auf dem Platz.
Wichtig ist
auf dem Platz. Wolltest du mich in meine Schranken verweisen?
Nee, ich wollte nur ganz kurz Bescheid sagen, wenn Papa anfängt, eine Überleitung zu bauen, die mal ein bisschen länger ist, dann lass ihn
aber
ausgehen.
Aber guck mal, wir haben so wenig Love and Hate bisher gehabt. Ich glaube, da machen wir das halt so, weißt du?
Ja, genau. Ach, das muss auch nicht immer Hass sein hier. Das ist alles schön.
Nein, doch ein bisschen.
Ihr habt noch eine Viertelstunde. Ich denke, jetzt geht es um Graffiti, ne?
Es geht um Graffiti und wie der gute Toni sagen würde, der Zug rollt, der Graffiti-Zug rollt unaufhaltsam. Und er rollt wieder in New York City.
Geil, Alter.
Im Dezember gab es ja auch schon ein paar Hinweise, ein paar Nachrichtensender, die haben darüber berichtet, dass wieder ein paar Trains gebombt werden und man über die Jahre, und also Jahre 16, 17, 18 und gerade im Jahre 2018, 19 statistisch gesehen sich das alles verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht hat. Also es ist wieder ein Trend in New York zu erkennen, der, wie Nico, du sagst, in den 90ern und in den Nullerjahren und in den 10ern auch. Es war nichts, wo Graffiti herkommt aus New York und von den Trains in New York, es waren blanke Trains, es war nichts, keine Tags und jetzt ganz New York ist geschockt quasi. Also es ist fast
ja,
schon,
genau, ja,
also
ja.
Die ganzen Officials, also die MTA, die, ne, Transportsystem da und die Behörden und alle sind so tatsächlich in so einem Schockzustand.
Die kennen das wahrscheinlich nur noch von ihren Großvätern, dass
ja,
da
so
irgendwelche ungefähr. Graffitis in den 70er und 80er waren.
Ja, in einem Bericht war das ganz geil, dass der eine aus dem Jahr da so ein Bahnmitarbeiter sagte, Alter, das ist ja so wie früher.
Also ja, ja,
so.
Klar, ja, natürlich.
So das kenne ich ja noch als, also er hat das irgendwo so geschrieben, das kenne ich so noch als kleiner Junge, so, ne? So.
Ja, ja. Das ist total geil eigentlich, muss man sich ja nicht mal überlegen. Weil ich bin ja manchmal ein bisschen traurig darüber, dass ich nicht schon in den 80er Jahren oder so in New York gewesen sein muss, weil das muss so krass gewesen sein. Ich habe in dem Rahmen von dem Backspin 25 Podcast, habe ich mich mit Dime getroffen, ich habe mich mit Lumet getroffen, ich habe mich, oh Gott, mit wem habe ich noch getroffen? Mit wem habe ich mich denn noch getroffen? Noch jemandem habe ich mich vor kurzem getroffen, noch einer anderen Legende. Milk. Mit Milk habe ich mich auch getroffen. Und wenn die alle davon reden, wie gar krass das in den 80er Jahren gewesen sein muss, dann hätte ich das so gerne mal in diesen Städten miterlebt. Und umso schöner ist es, wenn es jetzt vielleicht in den 20ern wirklich mal die Chance wieder gibt. Weil wenn wir in New York sind, dann muss man ja Graffiti suchen.
Ich bin ja, als ich zum ersten Mal in New York war mit dir, Base, zusammen, dachte ich auch am Anfang so, das ist mir viel zu sauber hier in der U-Bahn. Also nicht nur von außen, auch von innen. Auch hier bei unserem letzten Trip, da war irgendwie keine Tags, okay, ein paar Sticker von uns, so, das müssen wir zugeben, aber sonst waren die wirklich viel zu clean.
Ja, aber da die MTA, die achtet auch drauf, die hat ja auch wie in dem Bericht jetzt auch geschrieben, sie hat ja in den 70er, 80ern war es ja irgendwie Living Color, also da war nichts mehr Echtes an Farbe im Originalzustand zu sehen, so, ne? Und die haben ja über Dekaden haben sie es geschafft, über Jahrzehnte mehr, wie haben sie Step by Step geschafft, dass es so ist, dass es clean wird. Mhm. So, ne, haben da richtig viel Geld und Manpower und Geld einfach investiert in Sicherheitsmaßnahmen und Reinigungsmaßnahmen und also den Leuten das wirklich oder den Graffiti-Writern einfach gezeigt, so hier könnt ihr nicht malen.
Ich muss aber sagen, auch hier bei uns in Hamburg in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ich weiß, wie es früher war, auch in den 80s und 90ern, das war wesentlich schmutziger, da war viel mehr Leute, die getaggt haben, da war viel mehr Rumgebombe, die Leute haben einfach viel mehr, also nicht
tagging,
Vandalismus
tagging,
gemacht, aber für mich persönlich glaube ich, dass auch die Leute so ein anderes State of Mind gekriegt haben und das nicht mehr so an der Tagesordnung ist, sich einfach mit einem Tag irgendwo zu verewigen. Glaube ich zumindest.
Ja, kann sein. Ich würd von der anderen Seite rangehen. Du merkst Städten an, Auf der ganzen Welt merkst du es an, wenn sie Geld haben und wenn sie kein Geld haben. Und zum Beispiel Paris, London sind Städte, da steckt sehr viel Geld drin. Entsprechend clean sind die Städte, weil du aufgrund des Systems investieren kannst in, wir wollen das sauber haben, wir wollen euch Künstler, wir drücken euch in eure Viertel, ihr kriegt da die Wände und ansonsten haltet ihr hier raus und ihr malt jetzt nicht den Piccadilly Circus voll.
Naja, aber wir hatten ja auch in Love and Hate schon das Thema mit Berlin, dass die BVG da nicht hinterherkommt, weil da gerade auch wieder ein großer Trainwriting-Boom herrscht.
Ja, genau. Und das zielt aber genau in die gleiche Kerbe. Weil Berlin ist zum Beispiel definitiv eine Stadt, die hat so viele Probleme, ist so groß, ist auch so im Wandel, die hat jetzt nicht so viel Personal und so viel Geld, um es reinzustecken, um Graffiti zu bekämpfen. Hamburg noch ein kleines bisschen mehr, weil die Struktur wieder eine andere ist. Und wenn du dann zum Beispiel in den Süden gehst, fahr mal nach Neapel, fahr mal nach Marseille, fahr mal nach Athen. Das war das Krasseste in den letzten Jahren, was ich gesehen habe. In Athen, in der Innenstadt, am Zentralplatz. Ich meine, da ist auch jedes zweite Geschäft ist zu, weil halt Finanzkrise, die ganze Stadt ist pleite. Und entsprechend ist wirklich alles zugebombt, aber wirklich alles. Ich habe da ist die Einkaufsstraße, du musst dir vorstellen, da ist die Mönckebergstraße, da war die Parallelstraße daneben und die war 100% zugeballert.
Okay, krass.
Das würde in Hamburg niemals gehen.
Ja. Aber das hat auch damit zu tun, in dem Bericht steht es ja auch, ne? Also die Leute gehen in die Yards, also ich komme gleich nochmal zurück zu den Zügen, aber wenn sie Leute malen, ob sie nun Rooftops machen, ob sie Wände in der Stadt machen, ob sie Trains machen, es wird auch mal viel dann von berichtet, weil es so viel ist und die Behörden und die Verwaltung und die Gerichte, Polizei, die ganze Staatsorgan kommt da gar nicht hinterher. Und da sagen sich eben auch viele, ey, wir bomben, bis das Zeug hält, weil wir haben eigentlich nichts zu befürchten, wenn wir erwischt werden. Man weiß gar nicht, also die Regelung, in Deutschland sagt man immer, ey, die müssen uns schon auf frischer Tat ertappen. Die Stadt oder so hat gar kein Geld, da wirklich mit Soko-Graffiti so krass hinterherzugehen. Entweder erwischen sie dich oder erwischen dich nicht.
Genau.
So, und dann wird es immer mehr. Und Trainwriting, New York, also in Hamburg sieht man auch, früher kannst du dich 24 Stunden hinsetzen an irgendeinem zentralen Bahnhof, da kam nix. So, da, ne, so ein kleines Panel-Piece oder so. Wenn du dich jetzt irgendwo im Hauptbahnhof oder irgendwie eine wichtige Station hinstellst, jeder 10. Zug ist was drauf.
Ist schon heftig.
So, in Hamburg,
ne?
In Berlin noch mehr. Und umso geiler, also ich finde, okay, bei mir ist es so, man wird ein bisschen älter, ein bisschen reifer, aber trotzdem bin ich ein großer Graffiti-Fan. Für mich ist auch das Graffiti immer noch das größte Aushängeschild für Hip-Hop. Ne, können wir auch mal wieder drüber diskutieren. Aber das ist einfach geil. Und Trainbombing ist einfach der heilige Gral. Der heilige Gral des Graffiti ist Trainbombing.
Ey, und mal ganz ehrlich, wenn Trainbombing in New York stattfindet, dann gehört das einfach mit dazu.
Ist Homecoming.
Die ganze Soße kommt von daher, weißt du? Das ist ja nicht so, dass die Leute sagen, ah, das ist in so ein Trend von irgendwo von XY. Nein, das kommt aus eurer Stadt. Das gehört zum Stadtbild eigentlich mit dazu. Also ich als MTA-Chef würde sagen, ey, ist doch vielleicht gar nicht so schlimm. Ist jetzt vielleicht jetzt für die Allgemeinheit, die denken sich so, oh, das ist Vandalismus, das ist halt Zerstörung, so, aber.
Ist das auch auf irgendeine Art und Weise natürlich,
ja, aber,
so, ne?
Aber es ist mehr Kultur dahinter eigentlich. Und das würde ich eher als MTA-Chef so nach außen hin zeigen. Lass die Leute das machen. Und das gehört dann mit dazu. Und ich glaube, dann würde das vielleicht auch gar nicht so zu so einem riesen
Problem. Aber das ist zum Beispiel, das ist so, wo ich mir so ein bisschen, wenn wir jetzt wieder auf dieses Love and Hate-Ding zurückkommen, das ist, habt ihr in meinen redaktionellen Anmerkungen, könnt ihr das lesen?
Ja, das haben wir gesehen.
So, in den Nico muss wieder lachen. Pass auf, in den 1780s.
Ne, wie er sich davor gesträubt hat vor Monaten noch.
Und jetzt prallt er richtig
jetzt
damit.
Jetzt prallt er damit, was für eine lange Redakteurin.
Ihr wisst ja, worauf ich hinaus will. Dieser klassische Hip-Hop-Urgedanke, ne, diese, wenn ich die Gesellschaft einfach außer Acht lässt, wenn du ein kleiner Fliegenschiss für die Gesellschaft bist und dieses klassische I am somebody denken, sagst du so, ich brauche keine Leinwand, ich brauche keine Galerie, ich brauche euch Idioten nicht. Ich besprühe eine S-Bahn. Ja. Mein Name fährt durch die Stadt. I am somebody. Da stelle ich mir die Frage, da ist immer dieser Clash in so Vandalismus, Kunst.
Genau, die Frage wollte ich nämlich gerade stellen.
Was ist es? Vandalismus, ist es Kunst?
Das? Was ist da mit der Beschmutzung von Eigentum?
Ja, da brauchen wir wieder mal so eine Hip-Hop-Polizei. Also ohne die wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Da muss wirklich einer sagen, der in den Yards steht und sagt, nee, das ist nicht geil. Das ist geil, du darfst nicht. So ein bisschen so wie so ein Türsteher.
Ich gucke mir Bilder an und versuche immer aus den Bildern ein bisschen herauszulesen, halt so, wie viel I am somebody steckt in diesen Graffitis. So, ne, wie viel Kunst, also wie sehr will man der Gesellschaft, also bei Trainwriting, Trainbombing mal abgesehen, da ist es nicht, ne? Wie sehr will ich der Gesellschaft gefallen, Gar nicht. Also der Hip-Hop-Gesellschaft, der Graffiti-Gesellschaft. Aber wie sehr ist es I am somebody? Dieser alte Gedankengang steckt da noch hinter. Das finde ich da auch sehr spannend. Ich glaube, da gibt es auch tausend Ansätze und kann man mit Leuten echt lange drüber diskutieren. Aber auf jeden Fall, ich finde es irgendwie cool, dass es auch wieder den Weg zurück in die Stadt wie New York City geschafft hat. Aber in dem Artikel, ein Bedenken wird da geäußert, in dem Artikel, was ich echt interessant finde, dass das auch jemand sagt, wenn es schon Leute schaffen, unbemerkt in den Layups und in den Yards Trains zu beschmieren, was könnte noch passieren? Also im Sinne von Terrorismusattacken oder Bomben verstecken oder so. Ne? Also da sind schon so auch andere krasse, harte Bedenken, gerade für so eine Metropole wie New York, ne? Wo ja schon einige Attentate stattgefunden haben.
Ja, ist halt schwer, ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel, glaube ich, ne? Mit den Writern. Du kannst ja nicht alles, du kannst ja nicht überall einen Zaun machen, so, oder nicht überall Beamte hinstellen und noch mehr Kameras. Das ist schwer. Ich meine, so ein U-Bahn-Netz, da findest du wahrscheinlich immer ein Loch, wo du reinschlüpfen kannst.
Genau, wird ja auch in den Berichten gesagt, so, ne? Also jeder, es gibt genug Spots und wo Züge einfach so zwischengeparkt werden und das
ist nicht überall abgeriegelt. So, das ist, ich meine, letztendlich ist es auch nur eine U-Bahn, dass man so, wie viel Geld das kosten würde, da irgendwie so eine riesen Abriegelung an den Start zu bekommen, das würde auch gar nicht funktionieren.
Aber du sagst Katz und Maus Spiele, die Writer, die investieren ja auch sehr viel Recherche. Ja? Und gucken, wo die Züge abgestellt werden, was man braucht und verkleiden sich quasi, ne? mit irgendwelchen Warnwesten, Helme und all so ein Gedöns.
Wir haben letztes Mal, als wir in New York waren, ich habe kurz gerade wieder nachgeguckt, ich recherchiere ein bisschen, war es eine Bushwick Street Art Tour? War das Bushwick, wo wir waren? Williamsburg, ne?
Nee, eure Tour, wo ihr mich vergessen habt, war in
Bushwick. Ja, das war Bushwick. Wo du aus persönlichen
medizinischen Gründen.
Aus persönlichen Gründen nicht dabei sein wolltest. Ich suche uns gerade noch was anderes. Es gibt noch einen Graffiti- und Street-Art-Rundgang in New York oder hier noch eine Street-Art- und Graffiti-Fahrradtour. Also, ich kann dazu erklären, damit ihr jetzt nicht, ihr könnt jetzt denken, was ihr wollt. Ich liebe diese Scheiße, wenn ich in solchen Städten bin, dann immer sowas mache. Ich erkläre die Situation auch deshalb, weil Dan mich am Anfang gefragt hat, das ist so eine Toy-Scheiße, gucke ich mir nicht an. Und dann sind wir 2 Stunden durch Bushwick gelaufen und es war ganz nett.
War mega dope.
Pass auf, wir machen das mal anders. Wir versuchen Leute zu connecten, die uns die Spots zeigen können, wo wir Trains sehen.
Das ist nämlich die Ansage. Das werden wir machen. Wir beziehen euch ein kleines bisschen in unsere Planung ein. Wir sind Mitte Mai, sind wir in New York. Aber das werden wir in den nächsten Wochen bestimmt nochmal besprechen. Dann werden wir nämlich eine Tour machen. Ich suche trotzdem hier Brooklyn Graffiti Kurs, habe ich einen gerade. Ich glaube, den machen wir. Der dauert nur eine Stunde. Dann bringen wir den Baseman einen neuen Character bei.
Ja, länger als eine Stunde kann Base auch nicht zu Fuß laufen.
Ja, stimmt. Nee, ist ja ein Kurs. Da sitzen wir an irgendeiner Wand. Okay. Ich mal meinen Namen in Graffiti on the wall.
Geil.
Und jetzt hören wir noch den letzten Song.
Genau, ja, ich habe mir noch was Cooles rausgezogen von einem Rapper aus Southeast London. Leider nicht aus der Bronx, nicht aus New York. Aber da ist Flip Tricks, der hat aber einen mega geilen Track, der heißt Graffiti Will Never Die. Graffiti Won't Die, sorry.
Graffiti Won't Die. Ja. Und ich denke, da sind wir drei uns einig. Love and Hate, diesmal mit sehr viel Liebe. Dan, Bass, es war mir eine Freude, dass ihr dabei gewesen seid oder ich bei euch dabei sein durfte, so muss man es ja mittlerweile sagen.
Immer wieder gern.
Der Chefredakteur Bass.
Ja, du gehörst einfach dazu,
Ja, aber also. Geschäftsredakteur Base hat den Bums im Griff hier, ich merke das schon. Langsam verschwinde ich hier aus den Annalen. Es war mir eine Freude, macht's gut, mein Name ist Nico Backspin,
Dan Base und Boogie Down.
Base. Yeah.
Bis bald.
Bis bald, ciao.